Das neue Jahr hat mit einem Paukenschlag begonnen. 3 Stunden hat es die USA gekostet, völkerrechtswidrig in Venezuela einzudringen und den Diktator Nicolas Maduro samt Gattin nach New York zu entführen. Und das ist nur die aktuellste Kapriole im ersten Amtsjahr von US-Präsident Donald Trump. Die nächste könnte die Annexion von Grönland sein. Die mächtigen USA, jahrzehntelang wichtigster Sicherheitspartner für Deutschland, die werden immer mehr zur Bedrohung. Wie können wir, wie kann Europa damit umgehen? Welche Schritte müssen jetzt schnell passieren, um sich der Willkür eines Donald Trump nicht mehr länger auszuliefern? Wie dramatisch ist die Lage und birgt sie vielleicht aber auch eine Chance für Deutschland, autark und irgendwie erwachsen zu werden? Herzlich willkommen zu Wieder was gelernt, dem NTV-Podcast, der diesen Fragen heute auf den Grund gehen will. Mein Name ist Frauke Niemeyer. Ich freue mich über ihr, über euer Interesse. Und wenn ich eben von Erwachsenwerden mit Blick auf Deutschland gesprochen habe, dann zitiere ich damit den Mann, der mir erfreulicherweise gegenüber sitzt, Holger Stark nämlich. Willkommen
und ja,
schön,
hallo.
Dass du da bist.
Ja, vielen Dank.
Das Allerwichtigste kurz zu Holger Stark. Vielfach ausgezeichneter Investigativjournalist, USA-Experte und Buchautor. Gerade letzte Woche erschien sein neues Buch »Das erwachsene Land – Deutschland ohne Amerika – eine historische Chance«. Du sagst eine historische Chance, das heißt, es ist keine Analyse des momentanen Zustands. Und man wird ja auch nicht innerhalb von 2 Monaten erwachsen. Aber jetzt müssen wir uns trotzdem gerade, denke ich, sehr reif und klug verhalten, weil die Lage so angespannt ist. Und wo jetzt dieses Grönland-Thema wieder auf dem Tisch geht, da würde ich gerne mit einsteigen, mit dieser konkreten Bedrohung eigentlich und dich fragen, was sollen wir machen? Wie kommen wir in Europa und als Dänemark-Partner vor die Lage?
In dem erwachsenen Land als Titel schwingt natürlich ein bisschen Hoffnung mit. Das ist ganz eindeutig so. Und andersrum zeigt uns Grönland als Beispiel aber eben auch, warum es so wahnsinnig notwendig ist, dass wir uns erwachsen und auch eigenständig verhalten können. Wäre Donald Trump in Venezuela stehen geblieben und hätte sich darauf konzentriert, Nicolas Maduro zu entführen, dann hätte man sicherlich hin und her diskutieren können, was für ein Schurke Maduro ist, ob er ein legitimer Staatschef ist, ja oder nein, wie das mit dem Völkerrecht korrespondiert und ähnlichem. Aber dass er in einem Atemzug danach anfängt, über Grönland zu reden, ja, also über ein Teil Dänemarks, der zu einem NATO-Alliierten zählt. Dänemark ist Teil der NATO, die USA sind auch Teil der NATO. In der NATO haben sich die Alliierten untereinander Unterstützung versprochen für Angriffe, für Bedrohungen gegen jemand von außen, Aggressoren von außen. In diesem Fall ist es so, dass die Bedrohung und der Aggressor aus den eigenen Reihen kommt. Im schlimmsten Fall würde Dänemark womöglich die anderen NATO-Staaten um Beistand bitten gegen den Aggressor und der käme dann aus den USA. Dann müsste NATO-Land gegen NATO-Land stehen. Das wäre das Ende der NATO. Da ist einmal mehr deutlich geworden, dass die Amerikaner nicht mehr Teil des gleichen Bündnisses sind, nicht mehr im gleichen Team spielen, nicht mehr am gleichen Tisch sitzen, sondern dass sie im Zweifelsfall Europa, Dänemark, Deutschland auch als Gegner und als Feind betrachten.
Okay, das ist die Analyse, aber was machen wir damit?
Wir müssen faktisch in eine Situation kommen, in einen Zustand, dass Europa in der Lage ist zu handeln, so als würde es die Vereinigten Staaten von Amerika nicht geben. Das heißt also Konflikte, Situationen zu bestehen in der Welt ohne Amerika. Wir wissen ja in Wahrheit heute schon nicht mehr, ob Donald Trump, ob dieses Amerika den Europäern beistehen würde, wenn die Russen sich beispielsweise entscheiden würden, im Baltikum anzugreifen oder auf Polen zu marschieren. Schon da wüssten wir ja nicht mehr, ob Donald Trump nicht am Ende die Seite Putin nehmen würde oder jedenfalls irgendwo sich rausziehen würde und in der Mitte stehen bliebe. Also die Politik, das Denken muss und sollte darauf ausgerichtet sein, so zu agieren, dass Europa eigenständig ohne Amerika in der Lage ist zu überleben.
In diesem Fall wäre es ja sogar so, dass tatsächlich Trump der Gegner wäre. Also mit Blick auf Grönland, ne? Falls da tatsächlich militärisch etwas passieren sollte. Was haben wir da für Handlungsmöglichkeiten? Also jetzt schon zu sagen, keine gute Idee, wir zeigen hier mal an, dass ihr das besser nicht machen solltet.
Ich habe viele Jahre in Washington gelebt und eine der allerersten Lektionen war, dass die Amerikaner Leute dann respektieren, wenn sie aus einer Position der Stärke heraus agieren. Das gilt im Kleinen, im Persönlichen. Das gilt aber ganz genauso auch übertragen auf der großen Linie. Amerika und insbesondere Donald Trump respektieren andere Staaten dann, wenn sie selber in der Lage sind, etwas hinzukriegen, wenn sie stark sind. Ursula von der Leyen hat es erfahren, Kommissarin, die EU-Kommissionspräsidentin, die ja eigentlich einem Staatenbund vorsteht, der jetzt nicht so wahnsinnig auffällt durch übertriebene muskuläre Außenpolitik. Aber von der Leyen hat bei Trump einfach nicht locker gelassen. Und er nennt sie seit einiger Zeit Tough Ursula, wo eine Menge Respekt drin schwebt. Und wenn es manchmal um Gespräche mit Putin oder andere geht, dann sagt Trump intern auch schon mal, we should call Ursula, Tough Ursula should be part of this. Das heißt also, er respektiert vor allem Leute dann, wenn sie auch stark auftreten, wenn sie selbstbewusst sind, wenn sie aus einer Position der Stärke heraus agieren. Und das muss Europa tun. Appeasement Trump und diesen USA gegenüber führt nirgendwo hin, außer in die Hölle.
Aber tut von der Leyen das eher auf der kommunikativen Ebene oder hat sie auch, um jetzt mal mit Trumps Jargon zu sprechen, auch die Karten, um tatsächlich stark zu sein und stark aufzutreten?
Also zunächst einmal ruft sie ihn sehr regelmäßig an und textet ihm und widerspricht ihm dann auch. Mhm. Sie hat gelernt, dass das Verhältnis zu Trump nicht durch politische Demarchen oder irgendwelche Kommuniqués oder so geprägt wird, sondern durch eine direkte persönliche Kommunikation. Seitdem ruft sie ihn wirklich regelmäßig an, auch teilweise ohne Vorankündigung. Ich war bei ihr, mit ihr lange darüber geredet und sie sagt, das ist die Art der Kommunikation, die mit ihm funktioniert. Und dann sollten wir Europäer uns auch nicht zu klein machen. Wir sind ein Wirtschaftsraum von 450 Millionen Europäerinnen und Europäern. Deutschland ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Mag sein, dass dieses Europa militärisch schwach ist oder jedenfalls an vielen Stellen an Kraft eingebüßt hat. Aber wirtschaftlich ist Europa allemal relevant. Und da gilt schon der Satz von Donald Tusk, wie kann es eigentlich sein, dem polnischen Staatspräsidenten, wie kann es eigentlich sein, dass 450 Millionen Europäer, 350 Millionen Amerikaner darum bitten und anflehen, sie gegen 150 Millionen Russen zu verteidigen. Also wenn Europa will, dann kann es schon auch. Es muss uns auch bereit sein, ein bisschen mehr Hardball zu spielen.
Jetzt geht ja aber im Moment der Blick, wenn man auf das Verhältnis zu den USA blickt, nicht nur auf Richtung Deutschland, sondern auch vor allen Dingen in Richtung der Ukraine. Und die ist ja schon einfach ganz eindeutig und ganz aktuell abhängig mit Blick auf Patriot-Munition, mit Blick auf Satellitenaufklärung, nachrichtendienstliche Aufklärung, alles so Sachen, die Europa auch nicht einfach so stemmen könnte, wenn Trump sagen würde, okay, ab morgen schalten wir das alles mal ab. Und vor diesem Hintergrund gedacht, war es nicht doch auch klug von Bundeskanzler Merz, womöglich diese Entführung Maduros nicht als Völkerrechtsbruch zu benennen oder hat man jetzt einfach zu viel Angst vor diesen Kapriolen?
Das ist das Dilemma, in dem Friedrich Merz im Kanzleramt steckt, in dem Ursula von der Leyen in Brüssel steckt, in dem Emmanuel Macron in Paris steckt, dass natürlich die Amerikaner noch gebraucht werden. Ich habe mit Sigmar Gabriel, dem ehemaligen Außenminister, für mein Buch gesprochen. Der sagt, 10 Jahre lang werden wir die Amerikaner noch brauchen, selbst wenn wir jetzt die Weichen entsprechend stellen. Das heißt also, so lange wird es dauern, bis Europa sich potenziell unabhängig machen kann.
Und die Ukraine hat keine 10 Jahre. Das ist ja
die Ukraine hat keine 10 Jahre und ist es allen klar, dass ein Waffenstillstand, ein Friedensabkommen, wie auch immer es und wann auch immer es aussehen könnte und zustande kommen könnte, ohne ein Monitoring mindestens oder eine Unterstützung durch die Amerikaner keine Chance hat, dass die Russen sofort die Schwäche der Europäer da nutzen würden. Insofern sehe ich regelrecht vor mir, wie sie im Kanzleramt saßen an diesem vergangenen Wochenende und die Venezuela-Operation irgendwie ein bisschen kritisieren wollten, weil am Ende ist das Völkerrecht für Europa ja dann doch die entscheidende Kategorie und es dann andersrum aber nicht so deutlich und nicht so outspoken machen wollten, dass Trump sich davon attackiert fühlt. Herausgekommen ist, wie ich finde, eine ziemlich windelweiche, wachsweiche Formulierung, die ich mir schon ein bisschen deutlicher gewünscht hätte. Ich glaube, dass es mit diesem Amerika eine Möglichkeit gibt, Klartext zu reden. Trump ist in vielerlei Hinsicht empfindlich, wenn es persönlich wird. Es heißt, dass er Maduro beispielsweise ja, dass die Entscheidung Maduro zu entführen unter anderem gefallen sei, als Maduro ihn mit einem Tanz veräppelt hat öffentlich. So ist Trump schon, dass er diese Art von persönlichen Sticheleien oder persönlichen Verhältnissen sehr, sehr ernst nimmt und da viel daraus ableitet. Deswegen mag er auch Emmanuel Macron nicht so sehr, den französischen Präsidenten, weil der ihm auch so öffentlich klar ab Kontra gibt. Friedrich Merz hat es eigentlich ganz gut geschafft. Ich glaube, er kann in der Sache härter sein, um im Ton trotzdem verbindlich zu bleiben.
Wenn er in diesem Fall jetzt sehr pragmatisch war tatsächlich und man guckt ein bisschen in die Geschichte der Bundesrepublik im Verhältnis zu den USA, dann waren wir ja auch schon ganz enorm viel pragmatischer als jetzt gerade? Du beschreibst auch in deinem Buch sehr detailreich und lehrreich, wie 2003, als die USA im Irak einmarschiert sind, völkerrechtswidrig, mit unwahren Behauptungen über Massenvernichtungswaffen begründet, was man auch damals in Berlin wusste, ne? Weil man mit diesen Behauptungen ja durchaus auch selbst zu tun hatte, dann horrende Opferzahlen, das hat sich dann mit der Zeit natürlich erst entwickelt. Aber was hat Deutschland von Anfang an gemacht? Es hat diesen Krieg logistisch unterstützt. Was ja nochmal ein ganz anderes Niveau ist, als nur wir verurteilen ihn nicht. Vielleicht kannst du da auch nochmal ein bisschen detaillierter drauf eingehen, was wir da eigentlich alles so gemacht haben.
Ja, dieser Spagat, den es damals gab, der zeigt eigentlich sehr schön, wie ambivalent und wie schwierig das Verhältnis zu den USA war, beziehungsweise wie schwer es immer gewesen ist, den USA auch zu widersprechen. Gerhard Schröder hat ja damals Wahlkampf gemacht, 2002 und im Frühjahr 2003, damit, dass er gesagt hat, der Irakkrieg ist falsch, wir sind da nicht mit dabei, wir erinnern uns an Goslar, an Hannover und seine Auftritte dort. Und Joschka Fischer hat dann auf der Münchner Sicherheitskonferenz diesen berühmten Satz gesagt, I'm not convinced, ich bin nicht überzeugt. Und gleichzeitig haben die Deutschen aber hinter den Kulissen den Amerikanern alles möglich gemacht, was nur irgendwie möglich zu machen war in Deutschland. Sie haben die Schießplätze länger offen gelassen. Sie haben Überflugrechte garantiert für die US-Flugzeuge, die via Rammstein faktisch den gesamten Irakkrieg administriert und abgewickelt haben. Rammstein ist die zentrale Drehscheibe, die Airbase dort, also der Flughafen dort, der amerikanischen Soldaten in den Nahen Osten, sowohl nach Afghanistan als auch in den Irak.
Das heißt, ohne diese Logistik hätten sie den Krieg gar nicht so führen können.
Der Irakkrieg hätte so nicht stattfinden können, wenn die Bundesrepublik, die damalige Regierung gesagt hätte, Deutschland ist neutrales Territorium, ihr dürft hierüber nichts abwickeln. Das haben sie aber nicht getan, sondern sie haben sogar die Rechte noch erweitert. Sie haben den Amerikanern teilweise Schutzaufgaben und ähnliches abgenommen, weil, das hat mir Joschka Fischer nochmal sehr deutlich gesagt, sie so eine Art Ablasshandel gemacht haben. Also wenn wir schon offensiv nach draußen so hart sagen, dass dieser Krieg falsch ist, dann wollen wir hintenrum wenigstens den Amerikanern dokumentieren, was für gute Verbündete, für gute Alliierte wir doch sind. Fischer hat es mit diesem sehr schönen Satz ausgedrückt. Er hat gesagt, wir sind damals auf einem sehr, sehr dünnen Seil über eine sehr tiefe Schlucht balanciert. Er beschreibt auch eine Szene, die ich auch noch von anderen Leuten gehört habe, wie Gerhard Schröder sich dann zu so einer Art Aussprache in New York mit George W. Bush damals trifft, im Waldorf Astoria Hotel, und Schröder zittert so sehr oder ist so aufgeregt, dass als das Gespräch dann einigermaßen glimpflich vorübergegangen ist, dass eine Flasche Wein umfällt und dann löst sich all dieser Druck. Also die Vorstellung, dass man ganz frei die Amerikaner kritisieren kann und gegen die Übermacht der USA eine eigene Außenpolitik betreiben kann, die gab es einfach in Deutschland historisch nach dem Zweiten Weltkrieg nicht. Das hat natürlich was mit der Geschichte zu tun. Mhm. Das hat was damit zu tun, dass Deutschland am Anfang ein Protektorat war, eine Art Kolonie, und die Amerikaner mehr oder weniger alles bestimmt haben. Aber nun ist mit der Wiedervereinigung auch ein entscheidender Schritt in der deutschen Geschichte geschehen, wo die Franzosen ihre Truppen abgezogen haben, wo die Briten ihre Truppen abgezogen haben, wo die Russen ihre Truppen abgezogen haben. Geblieben sind nur die Amerikaner.
Wenn wir uns nochmal diese Haltung von Schröder 2003 vornehmen, das wäre ja, wenn man nun schon mal selber als deutscher Politiker die Erfahrung gemacht hat, wir müssen uns so sehr verbiegen, um dieses Verhältnis nicht total zu gefährden, wäre das ja auch ein guter Anlass gewesen zu sagen, Leute, wir müssen uns ein bisschen besser aufstellen hier, damit wir nicht mehr so abhängig sind. Ist aber auch nicht passiert. Warum?
Noch jede Bundesregierung hat sich seit dem Zweiten Weltkrieg bequemlich eingerichtet und sich damit arrangiert, dass es eine klare Arbeitsteilung gab. Die Deutschen machen innenpolitisch was, sie machen was in der Bildungspolitik, in der Wirtschaft und Sozialpolitik. Und für die Sicherheit sind die Amerikaner zuständig. Es gibt keine Bundesregierung, die auch nur annähernd so weit gegangen wäre zu sagen, für die Sicherheit müssen wir selbstständig zuständig sein. Und in den Fällen, in denen ist Kanzler oder Kanzlerin erkannt haben, ist über diese Erkenntnis hinaus auch nicht viel passiert. Angela Merkel beispielsweise hat ja sehr früh verstanden, was Donald Trump für ein Politiker ist. Sie ist im Frühjahr, im März 2017, also kurz nach Donald Trumps Amtsantritt im Januar 2017 nach Washington geflogen zum Antrittsbesuch. Und sie hatte ihren außenpolitischen Berater Christoph Heusgen mit dabei.
Und sie hatte sich im Playboy mit Lektüre des Playboys darauf vorbereitet.
Sie war sehr gut vorbereitet. Sie hat den Playboy gelesen. Sie hat noch mal
da war ein Trump-Interview drin.
Da war ein Trump-Interview drin, wo der sehr freimütig redet, wo er sagt, ich schlafe jede Nacht nur 4 Stunden. Und so auch so ne, dieses sehr Protzige, was Trump eben auch so hat. Sie hat sich alte Folgen von The Apprentice angeguckt, also der Show, wo Trump mit in der Jury saß und so. Und sie wusste schon, was sie da erwartet. Mhm. Und mit ihr fliegt also Christoph Heusgen, ihr Berater. Und während Merkel bei Trump ist, trifft sich Heusgen mit Jared Kushner, dem Schwiegersohn von Donald Trump und auch einer der Berater im Weißen Haus. Und Heusgen schwärmt von dieser alten transatlantischen Historie. Er erinnert an die Luftbrücke, das besetzte Berlin, John F. Kennedy, ich bin ein Berliner, Reagan und ähnlichem. Und sagt so, das ist unsere transatlantische Historie miteinander, die uns verbindet und so. Und es wird wärmer und wärmer und er erschwelgt in der Historie. So. Und dann guckt ihn Kushner an und der Blick ist kühl, erkennbar distanziert, die Temperatur sinkt im Raum. Und Kushner sagt, wissen Sie, wir stammen aus der Welt des Businesses, aus der Geschäftswelt. Und da ist es so, dass man an einem Tag ein Freund ist und am nächsten Tag ist man ein Feind. So wie es gerade die Deals benötigen. Und so werden wir auch Außenpolitik betreiben. Mal sind wir Freunde, mal sind wir Gegner oder Feinde. Und Heusgen ist wie vor den Kopf gestoßen. Für den bricht in der Sekunde eine Art Weltbild zusammen. Und die Kanzlerin, die dann mit Trump ihre ersten Erfahrungen macht, die hört sich das von Heusgen an und die trifft Trump beim G7-Gipfel. Und sagt dann im Mai 2017, also nur 4 Monate nach Donald Trumps Amtsantritt, in einem Bierzelt in Trudering diesen mittlerweile berühmt gewordenen Satz, ein Stück weit werden wir die Verantwortung für uns in die eigenen Hände nehmen müssen, weil eben alte Freunde nicht mehr alte Freunde sind. So. Das heißt, die weiß eigentlich schon sehr früh, vor fast 10 Jahren, was Trumps Wahl bedeutet, was sich in Amerika verändert hat, was im Weißen Haus sich verändert hat. Das Problem ist bloß, sie trifft keine Konsequenzen, sie trifft keine Entscheidung, die das ändert. Würden.
Obwohl sie ja tatsächlich in Heiko Maas seinerzeit dann einen Außenminister hatte, der sich des Problems angenommen hatte.
Heiko Maas schreibt, der guckt sich die Amerikaner auch an, trifft sich mit seinem Counterpart und schreibt dann 2018 eine Amerika-Strategie. Und diese Amerika-Strategie ist durchaus tough. Da steht schon drin, dass Europa, Deutschland sich unabhängig machen müssen. Dass dieses Amerika jedenfalls nicht mehr in allen Bereichen ein Alliierter und ein Partner ist. Und er schlägt eine Reihe von Maßnahmen vor, sich wirtschaftlich unabhängiger zu machen und in anderen Bereichen. Und so. Und geht damit ins Kanzleramt und fragt die Kanzlerin oder erklärt ihr das und sagt so im Sinne von, wollen wir das nicht machen. Und die Kanzlerin weicht aus und immer wenn es konkreter wird, dann reagiert sie nicht groß darauf und wird dann irgendwann öffentlich gefragt, wie stehen Sie denn eigentlich zu dieser Amerika-Strategie? Und dann sagt sie, das ist schon okay, was Heiko Maas da gemacht hat, das ist seine Meinungsäußerung, die darf er schon auch haben, aber sie macht auch deutlich, dass das nicht Regierungspolitik ist. Das heißt, alles, was konkreter geworden wäre, wo aus der Erkenntnis, was da gerade aus Washington kommt, Taten hätten folgen müssen, mit entsprechenden harten, schmerzhaften Konsequenzen, mit einer Verlagerung beispielsweise des Etats, des Bundeshaushaltes, mehr Geld fürs Militär, mehr Geld für die Geheimdienste und so weiter. Da scheut sie zurück, da macht sie einfach nichts.
Und würdest du denken, sie hat zurückgescheut, weil sie gedacht hat, das kann sie der Bevölkerung nicht vermitteln, wieso man diesen Bruch vollziehen würde oder hätte ja gar kein Bruch sein müssen, hätte ja auch ein Abkoppeln erstmal gereicht. Oder so diese große, opulente Frage, vor der sie genauso zurückschreckt wie Schröder und Fischer?
Ich habe mit fast allen, mit denen ich für mein Buch gesprochen habe, diese Frage erörtert. Und ich habe mit Merkels ehemaligen Kanzleramtschef Thomas de Maizière, auch Peter Altmaier, ehemals ihr Kanzleramtschef, geredet. Ich habe mit fast allen Außenministern gesprochen, von Joschka Fischer über eben Heiko Maas bis hin zu Sigmar Gabriel. Mhm. Und alle haben gesagt, dass die Größe dieser monumentalen Aufgabe, dieser Epochenbruch, den das faktisch bedeutet hätte, dass der eher dazu geführt hat, die einzelnen Politiker bis hin zur Kanzlerin hinauf zu paralysieren, zu lähmen, die da eher zurückgeschreckt sind davor, weil dieses Gefühl war, das ist faktisch ein anderer Westen, das ist ein anderes Deutschland, das ist das Ende der Nachkriegsära. Bei Merkel kam vielleicht noch dazu, dass sie 2017 schon letztlich am Ende ihrer Karriere oder jedenfalls im Schlussdrittel ihrer Karriere gewesen ist und dass da auch die Kraft nicht mehr so sehr da war, weil eben die Konsequenzen so monumental gewesen wären.
So, wenn jetzt aber Deutschland gelähmt war, in der Zeit hat sich ja in den USA sehr viel getan. Das kann man auch bei dir nachlesen, dass MAGA und Trump kein Phänomen in dem Moment erst wurden, als er auf der Bildfläche auftrat, sondern eigentlich schon 20 Jahre vorher.
Wir hängen im Prinzip immer noch der Illusion eines Amerikas an, was es nicht mehr gibt. Mhm. Dieses Amerika hat sich in den letzten 25 Jahren seit der Jahrtausendwende massiv verändert. Da sind gleich mehrere große Krisen zusammengekommen, die sich zu einem perfekten Sturm verdichtet haben. Das beginnt mit den Anschlägen von 9/11 und den daraus resultierenden beiden großen Kriegen in Afghanistan, im Irak, die mehrere 10.000 tote Soldaten der Amerikaner gefordert haben, noch viel mehr Verletzte, die aber auch dazu geführt haben, dass der amerikanische Haushalt unfassbar überschuldet ist, weil die US-Regierung Jahr für Jahr Hunderte von Millionen von neuen Milliarden von neuen Schulden hat aufnehmen müssen und dadurch ein Defizit angehäuft hat, wie es sonst nur Krisenstaaten wie Griechenland oder so eigentlich haben. Das heißt also, Amerika hat eigentlich gar kein Geld mehr, weil so viel Geld in die Armee geflossen ist. Gleichzeitig gab es eine klare Entwicklung, dass Arbeitsplätze im Zuge der Globalisierung Amerika verlassen haben. Etwa 6 Millionen sind seit dem Jahr 2000 außer Landes gegangen. Und das sind Arbeitsplätze, die eher die einfachen Leute ausgefüllt haben. Arbeiterklasse, Mittelklasse, Levi's beispielsweise. Diese uramerikanische Hose wird seit 2003 gar nicht mehr in Amerika produziert. Damals ist die letzte Fabrik, die letzte Näherei in San Antonio und Texas geschlossen worden. Und jetzt wird in Bangladesch und in Mexiko und anderswo genäht. Und das sind Arbeitsplätze, die wirklich die einfachen Leute verloren haben, sodass da ein irrer Groll entstanden ist. Auf der einen Seite das Gefühl, wir zählen zu den Verlierern der Globalisierung und auf der anderen Seite das Gefühl, unsere Soldaten sterben in aller Welt irgendwo für Dinge, die doch eigentlich gar nicht wichtig sind. Wichtig ist doch, wie es in Kentucky gerade ist oder wie es in Iowa gerade steht oder so. Und daraus resultiert eine große Unlust, sich mit den Problemen und den Bedürfnissen des Restes der Welt zu beschäftigen. Und diese nationalistische Agenda, die Trump hat, dieses America First, Make America Great Again, das ist deshalb etwas, was sehr vielen Amerikanern aus der Seele und aus dem Herzen spricht. Da ist einfach keine große Lust und Bereitschaft mehr da, sich mit den Problemen von beispielsweise Deutschland oder Europa zu befassen.
Nationalismus ist das eine, aber dann ist bei dieser einfachen Bevölkerung ja auch ein Groll vorhanden, weil man sich halt abgehängt fühlt, selber wirtschaftlich.
Naja, weil in den vergangenen 25 Jahren ja nicht nur Arbeitsplätze weggegangen sind, sondern hat sich ja wahnsinnig viel verändert und einige Amerikaner profitieren davon, nämlich die Digitalisierung, Globalisierung vorangetrieben haben. Aber die Erfolgsstories, die stammen aus dem Silicon Valley, die stammen von der Ostküste aus New York, aus den großen Metropolen. Die Einkommen der normalen Arbeiter, beispielsweise aus Oklahoma oder so, in den sogenannten Flyover Country, also den Bereichen, wo die Ostküste zur Westküste eigentlich nur so rüberfliegt, da haben sich die Durchschnittslöhne kaum verändert in den letzten 20, 30 Jahren. Viele Familien sind heute ökonomisch betrachtet schlechter gestellt als die Generation ihrer Eltern. So, das Geld liegt bei Elon Musk, das Geld liegt bei Peter Thiel, das Geld liegt an der Wall Street, aber es liegt nicht in Oklahoma oder in Wyoming.
Aber wie schafft man es denn jetzt als Multimilliardär, der aus der Immobilienbranche kommt, Leute davon zu überzeugen, dass man dafür jetzt kämpft, dass es da mehr Gerechtigkeit und eine bessere Verteilung gibt?
Trump ist praktisch der Klassensprecher dieser Klientel, die eben von der Globalisierung und Digitalisierung nicht profitiert hat. Er hat man muss ihn nicht mögen, um das anzuerkennen, er hat ein sensationelles Gespür, einen sensationellen Instinkt, genau diese Punkte anzusprechen, die Menschen bewegen, dann einen Sound zu finden, der ihnen aus dem Herzen spricht, der so eine Art Wärmestubeneffekt zeigt, weswegen es mitnichten so ist, dass seine Anhängerschaft nur und ausschließlich Republikaner wären oder Ultrarechte, sondern er trifft da eine Botschaft, die so lautet: Wir kümmern uns wieder um euch. Ihr werdet beschissen vom Rest der Welt und von den Eliten auch im eigenen Land. Ich komme und bin euer Anwalt und spreche für euch. Und das ist mehrheitsfähig in diesem Amerika. Und das ist eben auch der Wandel, den viele Europäer lange Zeit nicht begriffen haben.
Und es ist ein Jahr vergangen, das erste Jahr der zweiten Amtszeit von Trump. Wie sehen das die Amerikaner und Amerikanerinnen im Moment? Liefert er?
Seine Zustimmungsraten sind nicht mehr so hoch wie zu seiner Wiederwahl, aber sie sind auch nicht absolut im Keller. Aus Sicht vieler Amerikaner liefert er durchaus. Die prognostizierten Einbrüche beispielsweise durch die Zölle, die er verhängt hat, sind bislang nicht eingetreten. Die Inflation ist auch nicht massiv gestiegen. Das heißt, da wo es den allermeisten Amerikanern normalerweise wichtig ist, nämlich beim Geld, sind die Rahmenbedingungen gar nicht so schlecht. Der Dow Jones hat gerade einen Rekordhoch wieder markiert. Das rechnen sie ihm schon an. Kann sein, dass er die Midterms verlieren wird, also die Zwischenwahlen zum Kongress im November. Aber wenn man sich einmal anschaut, wie viele...
Reagiert er eh alleine. Letztlich, oder? Also hat man von hier aus, finde ich zumindest oft, den Eindruck, dass der Kongress eigentlich da nicht viel zu tun hat.
Wenn man sich einmal anschaut, wie viele demokratische Kratzer dieses Land in diesem einem Jahr schon empfangen hat, die Trump ihm zugesetzt hat, also wie sehr die Demokratie gelitten hat, dann muss man schon sagen, dass es bemerkenswert ist, wie viele Amerikaner immer noch auf seiner Seite stehen. Wenn wir es einmal durchdeklinieren und die vier Säulen der Gewaltenteilung anschauen, dann muss man sagen, dass da kaum Checks and Balances noch funktionieren. Der Kongress jedenfalls hat ihm praktisch nie widersprochen und im Wesentlichen alles durchgewunken. In seiner eigenen Regierung gibt es keine Widerworte. In der Justiz, der Supreme Court ist besetzt mit Loyalisten, die ihm an keiner großen Stelle bislang einen Riegel vorgeschoben haben. Einzig und allein die Ebene der Federal Judges, also der Bundesrichter, hat immer wieder Entscheidungen getroffen, die ein Stoppzeichen gesetzt haben. Und auch selbstkritisch betrachtet die amerikanischen Medien, also die Öffentlichkeit, funktioniert bestenfalls nur noch in Teilen als Checks and Balances. Seine Milliardenklagen, die er gegen CBS, gegen die New York Times und andere Redaktionen angedroht und teilweise auch eingereicht hat, die haben schon einen Einschüchterungseffekt. Das heißt also, die Demokratie in Amerika ist mindestens wackelig im Moment. Da ist er ungewöhnlich erfolgreich.
Was würde denn deine Analyse jetzt mit Blick auf 2028 und die dann anstehenden Wahlen bedeuten? Würde das heißen, es ist eigentlich nur eine Frage, ob sich Trump selber dafür entscheidet, noch eine dritte Amtszeit, also sich für eine dritte Amtszeit nochmal zur Verfügung zu stellen und zu kandidieren, weil er eigentlich nicht zu stoppen wäre?
Da gibt es von ihm widersprüchliche Signale, ob er das versuchen soll oder nicht. Es ist ihm vollständig klar, dass es die Verfassung, die Constitution nicht vorsieht. Mal liebäugelt er damit, mal sagt er selber, dass das so nicht geht. Aber ich gehe davon aus, dass diese Magerbewegung Make America Great Again längst breiter und größer ist als eine Figur. Na klar, Donald Trump ist ein Jahrhundertpolitiker, eine Ausnahmeerscheinung, wie sie wahrscheinlich so schnell nicht wieder geben wird. Und gleichzeitig bereitet sich beispielsweise J.D. Vance darauf vor, seine Nachfolge anzutreten. Auch Marco Rubio, der Außenminister, hat erkennbare Ambitionen darauf. Und die soziale Bewegung, die ihn trägt, dieses sozialrevolutionäre, umstürzlerische, gegen die Eliten, den revolutionären Aspekt davon, das ist etwas, was über Trump hinaus mittlerweile in Amerika wirkmächtig ist.
Aber wirken nicht gerade Rubio und Vance viel intellektueller? Also meinst du, die könnten das auch so, also diese Street Credibility, die man braucht, könnten die auch so ausfüllen?
Marco Rubio hat definitiv Charme und Charisma. Ihm fehlt ein bisschen die Street Credibility, die du gerade angesprochen hast, von der Magerbewegung, weil er eigentlich ein klassischer Konservativer ist. Klassischer neokonservativer Falke, der intervenieren möchte, der Regime Change in Lateinamerika propagiert, auf Kuba und anderswo. J.D. Vance ist sehr viel kühler und sehr viel kontrollierter und intellektueller, arbeitet aber sehr strategisch und konstant darauf hin, in diese Position einer Nachfolge von Donald Trump zu geraten, bedient insbesondere die MAGA-Base, also die Anhängerschaft, die in Amerika sicherlich irgendwas um die 25, vielleicht auch 30% der Wählerinnen und Wähler ausmacht. Wenn man diese Base auf seiner Seite weiß, und da ist J.D. Vance klar der Favorit derzeit, von da aus ist es wahrscheinlich gar nicht mehr so schwer, noch ein bisschen mehr in die Mitte zu strahlen, um dann der legitime Thronfolger von Trump werden zu können.
Und wenn sich so viel gesellschaftlich in den USA verändert hat, wäre es dann eigentlich auch so, dass mit einem demokratischen Wahlsieger man trotzdem nicht wieder in das Verhältnis zurückkommen würde, das man sich vielleicht viele Jahre lang gewünscht hätte, von deutscher und von europäischer Seite, sondern dass da einfach was sich entwickelt, was ganz unabhängig ist.
Das ist, glaube ich, die Botschaft, die wir in Europa endlich verstehen müssen. Dieses Make America Great Again, dieser Nationalismus, den Trump propagiert, der ist eben mehrheitsfähig, weil er den Menschen aus der Seele spricht. Und auch jeder, der Trump nachfolgt, sei es J.D. Vance, sei es ein Demokrat, dessen Handlungsspielraum wird verengt sein, weil er das bedienen muss. Schon Joe Biden hat gegenüber China beispielsweise einen ganz ähnlichen Sound angeschlagen wie Donald Trump und in der Politik auch, weil dieses Bedürfnis in Amerika, den Chinesen klare Kante zu geben, ein absolut mehrheitsfähig weit verbreitetes ist. Und keiner, auch ein eher liberalerer Demokrat, wird es sich leisten können, diese Make America Great Again Agenda, diesen Nationalismus ganz klar zu konterkarieren. Das ist einfach in diesem Land im Moment mehrheitsfähig und das müssen wir einfach wissen. Und das bedeutet auch, dass jüngere Kandidaten, die da drüben antreten, nicht mehr in dieser ganz alten transatlantischen Tradition stehen, dass Europa doch automatisch ein enger Freund ist.
Was machen wir jetzt damit? Sowohl ne, mit Blick auf Deutschland als auch auf Europa. Wie müssen wir uns aufstellen, um ein Player zu werden selbst?
Ich halte wirklich dieses Bild, wie Europa dastünde, wenn es die Amerikaner nicht gäbe, für sehr hilfreich. Wie könnten wir uns beispielsweise gegen ein Russland verteidigen, was möglicherweise Europa angreift, wenn es keine amerikanische Unterstützung gäbe? Die Leute im Kanzleramt und in der Bundesregierung, mit denen ich rede, für die ist das wirklich ein großer Gedanke. Was müssten wir tun, damit wir es aus eigenen Schritten selbstständig könnten? Und ganz klar ist, für mich, dass kein Land in Europa in der Lage ist, das alleine zu bestehen. Es kann nur über den europäischen Kontext funktionieren. Warum stärkt die EU beispielsweise nicht gemeinsam den Euro als Leitwährung und wickelt Geschäfte automatisch und immer nur über den Euro ab und nicht über den Dollar, wie es in vielen Fällen bislang immer noch geschieht, um damit das wirtschaftliche Gewicht Europas zu stärken, um den Euro zu stärken.
Wäre etwas, was man nicht mit einer Gesetzesänderung erreichen würde, sondern mit einer Änderung in der Haltung.
Das ist eine Frage des Mindsets und auch ein bisschen der Bequemlichkeit, weil der Dollar halt als die globale Leitwährung gilt, wird ganz vieles automatisch in Dollar abgerechnet. Das kann man aber ändern. Das kostet nicht viel, außer ein paar Entscheidungen in Brüssel. Warum kaufen wir immer noch Waffen aus Amerika? Mir sagt jemand aus der Bundesregierung in seltener Offenheit, das ist faktisch wie Schutzgeldzahlungen zu überweisen. In dem Moment, wo die Europäer amerikanische Waffen kaufen, sind sie nicht in der Lage, die heimische Rüstungsproduktion zu verändern und anzukurbeln. Dann wird es immer so bleiben, dass diese Abhängigkeit von den USA bestehen bleibt. Was machen wir aber, wenn die Amerikaner auf einen Schlag beschließen, das ist ein Erpressungsmittel und wir drehen den Hahn ab? Wir haben es gesehen in den Tagen vor gut einem Jahr, als Wladimir Selenskyj im Weißen Haus bei Donald Trump war und vor den Augen der Weltöffentlichkeit so gedemütigt und abgekanzelt wurde. Und danach hat Trump öffentlich angekündigt, keine Geheimdienstinformationen mehr zu teilen. Weder mit der Ukraine noch mit den Europäern. Und für ein paar Tage war das auch so. Und das war so, als wenn jemand in einem Raum auf einmal das Licht ausmacht. Warum versuchen die Europäer nicht, selber eine Geheimdienstallianz zu formieren? Die Seven Eyes of Europe oder irgendwas in dieser Art. Ein enger Kreis von verlässlichen Europäern, die auch was können, die vorbehaltlos miteinander Informationen tauschen. So wie es die Amerikaner ja mit ihren angelsächsischen Partnern, Kanada, Australien und so tun. Da können die Europäer sich möglicherweise sogar aufteilen. Die Franzosen, die besser im Maghreb aufgestellt sind. Die Deutschen, die eigentlich eher eine Russland-Affinität haben. Die Polen, die ganz klar auf Russland gehen und andere. Also auch da wieder die Frage, was wäre, wenn es die amerikanischen Geheimdienstinformationen nicht gäbe? Ich glaube, wenn man so an die Fragestellung herangeht, dann sind sehr viele Sachen auf einmal sehr klar, weil man nämlich sehr genau weiß, wo man große, große Defizite hat.
Das klingt dann alles soweit sehr machbar und dann stellt man sich vor, wie das in Brüssel versucht wird zu entscheiden und dann haben wir das Einstimmigkeitsprinzip und dann passiert nichts am Ende. Wie kommt man darum?
Am Ende wird es, und dessen sind sich eigentlich alle bewusst, ich habe mit Johann Wadephul geredet, dem deutschen Außenminister, mit all seinen Amtsvorgängern, selbst die klare europäische Anhänger sind, sagen, es muss im Zweifelsfall ein Kerneuropa geben, also eine kleine Gruppe an Europäern, die entschlossen sind, voranzuschreiten. Und dazu zählt ganz sicher Deutschland als eine, wenn nicht die Führungsnation in Europa. Dazu zählen die Franzosen, dazu zählen die Polen, dazu zählen die Italiener, die Skandinavier sicherlich. Es gibt diesen wirklich sehr schönen Satz von Radek Sikorski, dem polnischen Außenminister, der sagt, mehr Angst als vor einem Deutschland, was führt, habe ich vor einem Deutschland, das nicht führt. Weil allen in Europa klar ist, Deutschland ist das bevölkerungsreichste Land Europas, es ist das wirtschaftlich potenteste Land Europas. Wer, wenn nicht Deutschland, kann so eine Rolle ausfüllen?
Mit Blick darauf, was die EU eigentlich sein will, muss man auch so ein bisschen vielleicht von dem geografischen Faktor weggehen, Stichwort Kanada.
Sigmar Gabriel sagt, mit dem ich geredet habe, warum assoziieren wir nicht die Kanadier beispielsweise oder warum nehmen wir nicht vielleicht sogar die Kanadier auf? Kanada ist in vielerlei Hinsicht europäischer, als es manche osteuropäische Nationen sind, unseren Werten sehr verwandt. Es liegt halt bloß auf der anderen Seite des Atlantiks, aber die Kanadier selber suchen verzweifelt nach neuen Partnern, seit Donald Trump gesagt hat, er würde Kanada gerne als 51. Bundesstaat der USA annektieren. Wieder so ein Satz, der zeigt, dass er keine Freunde kennt. Die Kanadier würden den außenpolitischen Einfluss Europas in der Welt massiv erhöhen. Warum unternimmt Europa das nicht? Bis hin zur Frage, ob nicht Grönland möglicherweise Mitglied der EU werden könnte. Eine Idee im Übrigen, die Ursula von der Leyen, als wir uns in Brüssel im Herbst getroffen haben, um zu reden, selber damals noch eher etwas spaßeshalber aufgebracht hat, die aber zeigen würde und signalisieren würde gegenüber den USA, hey, wait a moment, Grönland ist ein Teil von Europa oder zählt jedenfalls ideell zu Europa, wenn die Grönländer das denn so wollen. Da könnt ihr nicht einfach einmarschieren oder es einfach annektieren. So. Also an ein paar Stellen einfach sich auch ein bisschen mutiger, ein bisschen breiter und ein bisschen entschlossener aufstellen. Mit Staaten wie Indien möglicherweise Pop-up-Allianzen schließen. Das muss ja keine Liebesheirat sein, wo man gleich alle Menschenrechtsfragen diskutiert oder ähnliches. Aber da geht viel mehr, wenn man es denn nur möchte.
Also fassen wir mal zusammen. Pop-up-Allianzen, Verteidigung, selber autarker werden, den Euro als harte Wertung für internationale Geschäfte, Kerneuropa, Kanada, Grönland, das wäre schon mal eine relativ lange To-Do-Liste. Was macht dich, letzte Frage, zuversichtlich, dass das jetzt tatsächlich angegangen wird und nicht wieder wie so eine große, monumentale Entscheidung über uns schwebt, die niemand den Mut hat zu treffen?
Ich glaube, dass es solche epischen Entscheidungen mit epochalen Auswirkungen nur dann geben kann, wenn die Not wirklich groß ist. Die Not ist im Moment wirklich groß. Ohne diesen Druck, der da im Moment drauf ist, hätte wahrscheinlich kein Bundeskanzler die Möglichkeit und die Chance, sowas durchzusetzen. Es ist mit der angekündigten Annexion von Grönland und dem, was in Venezuela passiert ist, dem allerletzten klar geworden, diese Amerikaner sind keine Freunde mehr. Hier muss was passieren. Sigmar Gabriel sagt, wir brauchen die Amerikaner noch etwa 10 Jahre. Das bedeutet aber, jetzt müssen die Weichen gestellt werden, damit in 5 bis 10 Jahren diese Form der Unabhängigkeit möglich ist. Wir sind im Moment noch wie so ein Teenager, der sich mit seinen Eltern streitet und der eigentlich ausziehen müsste, weil er merkt, mit diesen Eltern geht es nicht mehr.
Das war wieder was gelernt. Der NTV-Podcast heute genau zu dieser Frage, warum und wie Deutschland und Europa sich von den USA lösen und erwachsen werden kann und soll und ausziehen muss. Ich hoffe, es war gerade im richtigen Maß alarmistisch womöglich und bei aller Dramatik dennoch angenehm zum Zuhören. Falls ja, dann kann ich nur sagen, wir bringen andauernd spannende Themen unter die Leute. Abonnieren Sie gerne wieder was gelernt, überall wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei RTL Plus. Fragen, Kritik, Vorschläge nehmen wir auch immer gern an per E-Mail an podcasts@ntv.de und gerne auch eine Bewertung bei Apple oder bei Spotify. Zu Gast war heute Holger Stark, Investigativjournalist, USA-Experte und Autor des Buches Das erwachsene Land. Sag du nochmal den Untertitel?
Deutschland ohne Amerika, eine historische Chance.
Das habe ich mit viel Freude und Erkenntnisgewinn gelesen, ist bei Ullstein erschienen. Holger, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine Expertise.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Mein Name ist Frauke Niemeyer. Ich sage dann auch noch Dankeschön fürs Zuhören. Kommen Sie gesund und guter Dinge übers Eis. Ich glaube, so schlimm wird es jetzt doch gar nicht. Aber Schnee kriegen wir nochmal.